Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus. Amen. War das immer schon so hoch? Ich glaube, ich werde kleiner. Ich schrumpfe. Der Predigtext für heute ist aus dem Johannesevangelium und ich sage schon vorher, das ist wie immer bei Johannes. Johannes ist ja unter den Evangelisten der, den wir in der Theologie tatsächlich den Theologen nennen, weil er nicht einfach nur Jesu Leben erzählt wie die anderen drei, sondern er verbindet das immer gleich sozusagen mit hintergründigen Gedanken. Und genau so schreibt er auch. Es gibt immer eine vordergründige Erzählung, aber dahinter gibt es immer noch dieses hintergründige Verständnis. Er schreibt sozusagen mit doppeltem Boden. Und das ist etwas, das ist Prinzip bei ihm, das macht auch von vornherein etwas deutlich. Das macht es nur manchmal auch so schwierig zu verstehen, was will er uns eigentlich sagen. Und das ist bei diesem Text andeutungsweise eben auch so, deswegen sage ich es lieber vorher, damit Sie schon so ein bisschen mit so sozusagen, also mit jedem Ohr anders hören. Ne? Ein Ohr vordergründig, ein Ohr hintergründig. Es ist im Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 47 bis 51. Jesus spricht selber und er sagt, Amen, Amen, das sage ich euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind dann doch gestorben. Aber dies ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das Lebensbrot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er das ewige Leben haben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, um dieser Welt das Leben zu schenken. Sehr doppelbödig und das auf eine sehr ernsthafte Art und Weise. Deswegen, ich rede ja sonst immer gerne so ein bisschen flapsig, aber hier traue ich mich fast nicht, obwohl man wirklich sagen muss, es ist ganz einfach, deutlich zu machen, wo sich da die Doppelbödigkeit versteckt. Denn wenn er hier sagt, wer davon isst, wird nicht sterben, also von dem Brot des Himmels, dann sagt man ja als normal Sterblicher gelogen. Wir feiern hier heute auch Abendmahl. Und wer die Vorstellung hat, dass wenn er hier am Abendmahl teilnimmt, ums Sterben herumkommt, der macht ja einen Fehler. Wir werden trotzdem alle sterben. Es ist noch kein Mensch am Leben geblieben. Und trotzdem, im Sinne Johannes des Täufers, ist es natürlich auch wahr. Nur eben auf eine ganz andere Art und Weise, die von vornherein sagt, er schaut hier auf eine ganz andere Art und Weise auf das Leben, auf unser Leben, als ein großer Teil dieser Welt es sonst tut. Und das macht genau den Unterschied deutlich. Es ist so ein bisschen, Paulus erklärt das immer. Paulus macht da auch schwierige Gedanken drüber, aber er erklärt immer, und da haben wir auch diese Begrifflichkeit her, es gibt ein Leben vor dem Glauben und ein Leben im Glauben. Es gibt das natürliche Leben und das geistliche Leben. Paulus erklärt das mit oft auch sehr komplizierten Sätzen, aber man wird da sozusagen in den Gedankenprozess mit hineingenommen. Johannes tut es einfach und überlässt uns die Aufgabe, für uns zu entscheiden, wollen wir uns darauf einlassen oder nicht. Wir können auf das Leben schauen, so wie die natürliche Welt es tut. Und dann bestimmt der Tod unser ganzes Denken im Leben. Psychologen sagen das ja so, dass die Angst vor dem Tod, je nachdem wie groß die ist, unsere anderen Ängste im Leben bestimmt. Sie sagen, das ist die größte Angst, die wir kennen im Leben. Und je nachdem, wie groß diese Angst uns beherrscht, danach bestimmt sich dann, wie sehr uns die anderen Ängste im Leben im Griff haben. Und Johannes sagt jetzt auf eine sehr selbstverständliche Art und Weise, diese Angst müsst ihr nicht haben, braucht ihr nicht zu haben. Denn diesen ewigen Tod, von dem diese Menschen denken, den gibt es so gar nicht. Den Tod, der alles sinnlos macht, der dieses Leben für null und nichtig erklärt, der sagt, alles, was auf dieser Erde eine Rolle spielt, ist mit dem Tod zu Ende und damit eigentlich auch egal. Das stimmt eben nicht. Sondern Gott fängt dieses Leben auf nach unserem Tod in seinem ewigen Leben. Bei ihm, in ewigem Frieden. Und das hat er uns eben in Jesus mit seiner Auferstehung von den Toten an Ostern deutlich gemacht. Und weil wir das zu Ostern feiern, ist eben das sozusagen unsere Glaubensbotschaft heute an diesem Sonntag, der besonders freudig sein soll, mitten in der Passionszeit, wo wir das Leiden Christi ja für uns bedenken sollen. Aber es macht eben genau dieses deutlich. Es ist ein völlig anderer Blick aufs Leben, als der, den man hat, wenn man nur von unserer Natürlichkeit ausgeht. Der glaubt, für den sind das lebensrettende Worte. Der Mensch, der glaubt, findet darin seinen inneren Frieden. Der macht nicht einfach alle Angst vom Tod weg. Aber es kann dafür sorgen, dass wir innerlich in uns die Ruhe finden, dass wir trotzdem, obwohl wir wissen, dass wir sterben werden, mit Freude leben können. Und das, was wir an Leben hier haben, auch genießen können. Dem, der nicht glaubt, sind das einfach nur leere Floskeln. Glaubenssätze, die dahergesprochen werden, gegen jede Erfahrung in dieser Welt sprechen, mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaften angeblich nichts zu tun haben und deswegen völlig überflüssig sind, wie Karl Marx es gesagt hat, Opium für das Volk, das soll uns das Hirn vernebeln, uns einlullen, damit wir in dieser Welt nur ja nicht aufbegehren gegen das, was uns in dieser Welt kaputt macht. Völlig falsch. Völlig falsch. Vor allen Dingen die zweite Schlussfolgerung, die daraus fließt. Das erste müssen wir natürlich zugestehen. Es sind Glaubenssätze, die wir sagen. Dass wir daran glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er uns damit das Zeichen gegeben hat, dass Gott für uns nach unserem Tod ein ewiges Leben bei sich in Frieden bereithält, das können wir nicht beweisen, das werden wir nie beweisen. Das glauben wir. Und ich sage ja immer, das ist gut, dass wir das glauben. Denn wenn wir es beweisen könnten, hieße das, wir hätten Zugriff darauf, wie Gott das macht. Wir hätten Einflussmöglichkeiten darauf, wie Gott das macht. Und da bin ich heilfroh, aber wirklich heilfroh, dass er uns davor bewahrt hat. Denn wenn wir darauf Einfluss nehmen könnten, wie dieses Leben nach unserem Tod bei Gott aussieht, dann wäre es mit diesem ewigen Frieden endgültig vorbei. Denn wir Menschen würden diese ganze Ungerechtigkeit dieser Welt, die wir mit solcher Leidenschaft hier ausüben und pflegen, mitnehmen. Und dafür sorgen, dass es da genau so weitergeht. Aber deshalb bleibt es eben ein Glaubenssatz. Aber die Vorstellung, dass das bedeutet, es hätte keine Auswirkung auf unser Leben hier. Es sollte uns nur sozusagen ruhig stellen, sodass wir gegen nichts aufbegehren. Das ist nun tatsächlich völlig falsch. Denn genau das Umgekehrte ist richtig. Weil wir wissen, dass Gott eigentlich etwas völlig anderes für diese Welt auch vorgesehen hat. Etwas, das er uns schenkt, wenn wir dann endgültig zu ihm kommen, in das Reich, wo nur er das Sagen hat. Genau weil wir das wissen, daher kommt unsere Motivation und unsere Energie zu sagen, nee, und diese Welt darf nicht so bleiben, wie sie ist. Wenn Gott doch was ganz anderes will, dann werden wir auch alles tun, was in unseren Kräften steht, um das hier schon, soweit wir das mit unseren kleinen Mitteln können, umzusetzen. Und ich sage Ihnen, da haben wir gerade jetzt, gerade aktuell, eine herausragende Aufgabe als Christinnen und Christen in dieser Welt. Es war noch nie, also ich kann mich in meiner Lebzeit nicht erinnern, dass wir jemals so herausgefordert waren, das in dieser Welt einzufordern, dass Gottes Denken, seine Werte hier auf dieser Erde jetzt schon etwas zu sagen haben. Denn gerade in unseren Zeiten, gerade aus christlichen Kreisen heraus, und leider müssen wir sagen, gerade aus protestantisch-fundamentalistischen Kreisen in den USA, kommt im Moment ein ganz anderes Denken. Aber ein ganz anderes Denken. Und das wird von denen, die Macht ausüben wollen in den USA, leidenschaftlich gerne aufgenommen, benutzt, damit sie für sich umsetzen können, was sie in dieser Welt gebrauchen. Und die, die gestern bei der Beerdigung waren, die haben das ja schon gehört. Ich bin so unendlich dankbar, dass Pfarrer Meurer und ich uns da total treffen und völlig einig sind, auch in unserer Wut. Er hat sich ja gestern emotional, es war ja schließlich eine Beerdigung, sehr zurückgenommen, aber sachlich mit seinen Worten war er ja so klar und so böse. Da habe ich gedacht, ja, ich stimme dir zu 100% zu. Allein die Tatsache, dass er Elon Musk den Vizepräsidenten der USA genannt hat, macht deutlich, was sich da abspielt. Und dieser Mann, immerhin der reichste Mensch der Welt, noch. Der hat eben wirklich in aller Deutlichkeit gesagt, Empathie ist das Problem der westlichen Welt, woran sie zugrunde gehen wird. Empathie nützt den Menschen nichts, im Gegenteil, sie schadet ihnen. Mitgefühl. Mitfühlen, mitleiden. Das soll das sein, was uns schadet. Und da kann man nur in aller Deutlichkeit so sagen, es schadet dir bei deinen Geschäften. Denn wenn du Empathie hättest, wenn du mitfühlen würdest, dann wäre es dir überhaupt nicht möglich, innerhalb von ein paar Wochen Zehntausende, 15.000 Beamte in den USA einfach mal so rauszuschmeißen, auf die Straße zu stellen, im Nichts enden zu lassen, ohne dass es irgendeine Regelung für die gibt. Und das, was wir kennen als Bürgergeld oder sonst was, gibt es in den USA nicht. Die stehen wirklich im Nichts, von einem Tag auf den anderen. Und es ist denen egal. Es ist denen wirklich einfach egal. Nicht, weil es für das Land besser wäre, das ist ja deren Argumentation. Es ist für ihre Geschäfte besser. Denn dadurch wird all das Geld frei, das sie brauchen, um die Wege in den USA so zu sortieren, dass sie ihre Geschäfte noch munterer betreiben können. Langsam scheint ja die Welt aufzuwachen. In den USA traut man sich noch nicht so, da ist das noch sehr im Verborgenen. Aber wer so Presse ein bisschen aufmerksam verfolgt, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, wie Billy Sanders jetzt in den USA, das ist ein Altlinker, der ist über 80 Jahre alt und seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, versucht er in den USA Sozialismus zu predigen, was natürlich völlig hoffnungslos ist. Plötzlich gewinnt der Zuhörerschaften von mehreren 10.000 Menschen. Hat er noch nie in seinem Leben gehabt. Aber auch der Rest der Welt scheint langsam aufzuwachen und zu verstehen, es geht eben nicht nur um diese Machtspielchen, die da ein Herr Trump mit einem Herr Putin treibt, sondern es geht wirklich um ein grundsätzlich anderes Verständnis davon, wie wir als Menschen in dieser Welt miteinander umgehen. Und das wird versucht, mit Macht, mit aller Macht, die die in Händen haben, durchzusetzen. Habe ich gestern auch so zum ersten Mal gehört in der Tagesschau, dass sehr berichtet wurde über Demonstrationen vor Tesla-Werken und Tesla-Niederlassungen überall in der Welt. Ich hoffe, dass die Menschheit wach wird. Und ich hoffe es tatsächlich sehr, dass sie deshalb wach wird, nicht weil ich unbedingt diesen politischen Konflikt will, sondern weil ich möchte, dass Gottes Mitgefühl für uns Menschen uns dabei hält und uns dazu bringt, dass wir auch mit anderen Menschen mitfühlen. Und das braucht auch unsere Kirche. Ich sage das so in aller Deutlichkeit. Die Presbyterinnen und Presbyter kennen dieses Reden von mir seit langem. Manchmal nervt es sie auch schon und sie möchten es nicht mehr hören. Und gestern haben sie noch eine E-Mail von mir bekommen, wo ich mal wieder meiner Wut freien Lauf gelassen habe. Weil es gibt Entscheidungen in unserer Kirche, die machen mich rasend. Wirklich rasend. Und dazu gehört, und ich sage das mal so, ich weiß gar nicht, ob das so mitgekommen ist, dass die evangelische Kirche in Köln vor ein paar Jahren, ich sage, ihre Diakonie abgeschafft hat. Das bestreiten die natürlich. Die sagen alle, wir haben die nicht abgeschafft, wir haben die privatisiert. Ja, genau. Man überlässt die Diakonie den Gesetzen des Marktes. Ein Prinzip, das von vornherein Solidarität mit denen üben soll, die nichts haben. Das kostet nun mal Geld. Und das kann ganz bestimmt nicht gewinnbringend gemacht werden. Ganz bestimmt nicht. Und wenn eine Kirche sich entscheidet, ja, und das, was uns das kostet, ist uns zu viel, das wollen wir nicht mehr. Und deswegen sollen die sehen, wie die privat zurechtkommen. Wir finanzieren es nicht mehr. Dann sage ich ihm in aller Deutlichkeit, da gibt eine Kirche nicht nur ihre Diakonie auf, sie gibt sich selbst auf. Und das sind Dinge, Stellen, an denen ich sage, wir müssen tatsächlich, und zwar, also ich kann, ne, wie gesagt, die Presbyterinnen und Presbyter kennen das von mir, ich kann da sehr heftig werden. Ich bin kein zurückhaltender Mensch, wenn ich erstmal so in Rage gerate. Und da haben wir auch sozusagen heftig drum zu diskutieren. Aber mit dem einen Ziel, und das ist mir eben wichtig, dass wir beieinander bleiben als diejenigen, die sich füreinander verantwortlich fühlen. Wir Menschen kommen nicht alleine zurecht. Keiner kommt alleine zurecht, niemand von uns. Auch der reichste Mann der Welt kommt nicht alleine zurecht. Das ist eine irrige Vorstellung. Der macht sich seinen Strom auch nicht selber. Und der macht sich sein Wasser in der Leitung auch nicht selber. Und seinen Müll entsorgt er auch nicht selber. Und die Kleidung, die er am Leib trägt, die macht er auch nicht selber. Und ärztlich behandeln tut er sich schon gar nicht selber. Wir kommen als Menschen nicht zurecht, wenn wir nicht vor Augen haben, dass wir auf die Gemeinschaft, die uns umgibt, angewiesen sind und angewiesen bleiben. Und das betrifft nicht nur uns selbst, sondern alle anderen auch. Und deswegen sind wir dafür verantwortlich, dass es allen möglichst gut geht. Und das müssen wir neu sagen in dieser Welt. Das müssen wir neu aufrechterhalten. Darum müssen wir kämpfen in der eigenen Kirche, in der Politik, überall. Und das heißt aber in allererster Linie, wir müssen es wollen. Und das heißt, das ist genau diese Doppelbödigkeit, mit der Johannes schreibt. Man kann nur mit dem natürlichen Auge auf die Welt schauen. Dann hat Johannes Unrecht. Wer Abendmahl nimmt, stirbt trotzdem. Man kann aber auch mit glaubendem Auge darauf schauen. Und dann hat Johannes eben recht. Wenn wir in Jesu Namen Abendmahl miteinander feiern und als Geschwister miteinander darüber verständigen, dass wir so viel von dem Himmel Gottes wie möglich auf diese Erde holen wollen, dann bringt es uns selbst Leben und der Welt hoffentlich auch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.